Die Gnade und der Frieden Gottes sei mit euch. Amen. Alles hat einen Anfang. Wenn wir an Mose denken, also die Geschichte mit Mose ist ja schon länger. Also was Gott alles gemacht hat, dass er im Körbchen da auf den Nil getrieben ist und aufgeangelt wurde und bei der Pharaostochter gelebt hat und fliehen musste. Aber es gibt ja dann einen Bruch quasi, nachdem er geflohen ist, war er ja längere Zeit in der Wüste gewesen, so Wüstenzeiten. Aber dann macht Gott quasi wieder einen Neuanfang, quasi eine Initialzündung, indem er dann ja, durch das Wandern in der Wüste zu diesem brennenden Dornbusch kommt, in dem Gott spricht. Initialzündung, was ist das? Wenn wir an Sprengstoff denken, an Kanonen, sind das ja meistens so Riesendinger mit einem Haufen Kilo Sprengstoff innen drin. Aber ja, der muss gezündet werden. Und dieses Zünden vom Sprengstoff, das geschieht durch eine ganz kleine Sprengkapsel. Früher als Kind hatte ich mal so einen Schreckschussrevolver, 6 mm, nee, 4,5 war das, glaube ich. Flobert, na egal. Das war so eine kleine Kapsel gewesen. Und ja, das hat den Knall gemacht und vorne war so ein Becher, da konnte man dann noch eine Rakete reinstecken. Also die Rakete konnte man aber nur zünden, wenn man die Sprengkapsel gehabt hat. Ja, und das hat dann eine große Wirkung gehabt. Und ich denke, so eine Initialzündung brauchte Mose auch wieder, der ja erstmal gar nicht so eine wichtige Aufgabe hatte, als Schafe zu hüten. Aber dann beauftragt ihn Gott neu. Jetzt zu unserem Text. Mose musste aus Ägypten fliehen, aber das Leben geht ja weiter. Er hütet jetzt die Schafe seines Schwiegervaters Jethro und dann macht er die größte Entdeckung seines Lebens. Es zieht ihm die Schuhe aus. Und da möchte ich nochmal den Text lesen. Ihr könnt aber sitzen bleiben, weil wir haben es ja schon gehört. Doppelt hält besser. Mose aber hütete die Schafe Jethros seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Herr deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt, und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Lande hinausführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. In das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein, und das soll dir halt das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Amen. Wie schon vor ihm Josef, hat auch Mose, die Tochter eines Priesters, eines fremden Landes und eines fremden Gottes, geheiratet. Aber Gott kennt gar keine Grenzen und keine Behinderung. Er weiß schon, wie er mit Mose umgehen muss. Aber jetzt sind wir erstmal in der midianitischen Wüste, wo Mose mit seinen Schäfchen herumläuft. Und während er sie so herumtreibt, kommt er an den Berg Horeb. Und der Berg Horeb oder auch der Berg Sinai ist nicht irgendein Berg, sondern es ist der Berg Gottes. Da, wo später die Kinder Israels am Pfingsttag die 10 Gebote erhalten werden. Es ist umstritten, wo dieser Horeb wirklich liegt. Aber der Berg Sinai muss nicht von der Halbinsel kommen. Es gibt da noch mehrere andere Theorien, unter anderem, dass es vom Wort Sene kommt, was das hebräische Wort für Dornbusch ist. Spuren führen zu einem anderen Ort im nordwestlichen Saudi-Arabien. Dort gibt es einen Berg, dessen Spitze aus schwarzem Gestein besteht, und die Forscher, die den Horeb halten, sagen, es sei verbrannter Felsen. Das heißt, da muss ein ungeheures Feuer gewesen sein, dass es Felsen verbrennen konnte. Und wir wissen ja, dass Gott, als er auf den Berg herunterkam, alles voller Feuerflammen war. Wie an dem Pfingsten 3000 Jahre später in Jerusalem auch. Wobei es das ebenfalls kleine Flämmchen waren, die auf den Häuptern erschienen. Aber unabhängig davon, wo der Berg tatsächlich ist, Fakt ist, dass Gott genau diese Stelle ausgewählt hat, um Mose zu begegnen. Und wie begegnet er ihm? In einem brennenden Dornbusch. Wisst ihr eigentlich, wie Gott heißt? Fragezeichen? Nicken? Nein? Nichts? Das war für Mose die Frage an Gott, als er die Stimme Gottes aus dem brennenden Dornbusch vernahm, mit dem Auftrag, die Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei zu befreien. Vielleicht haltet ihr das für eine dumme Frage. Gott heißt doch einfach nur Gott. Was sollte er für einen besonderen Namen haben? Aber wir können das nur deshalb so selbstverständlich hinnehmen, weil für uns ohne Zweifel feststellt, es gibt nur einen Gott. Wir brauchen ihn nicht mit einem bestimmten Namen von anderen Göttern zu unterscheiden. Diese Erkenntnis ist für viele von uns verloren gegangen und war zur Zeit des Mose keineswegs so selbstverständlich. Die hebräischen Zwangsarbeiter in Ägypten dagegen waren im Zweifel, ob es denn tatsächlich nur diesen einen Gott gibt, anstelle der bunten Schar im frühgeschichtlichen Götterhimmel. Sie hörten, wie ihre ägyptischen Vorgesetzten Götter bei ihrem Namen riefen, Amun, Tot oder Hathor. Mose wusste um dieses Problem und auf diesem Hintergrund müssen wir seine Frage an Gott verstehen. Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott lässt sich auf Moses Frage ein und nennt ihm seinen Namen. Ja, Gott hat tatsächlich einen Namen. Gott stellt sich folgendermaßen vor. Ich bin der, ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. oder auch, ich will der sein, der ich sein will. Alle diese Übersetzungen sind möglich. Und hier steigen wir in die spannende Geschichte des Gottesnamens ein. Gott hat sich vorgestellt mit den Worten, ich bin, der ich bin. Er ist, der er ist. So kann Mose Gottes Namen weitergesagt haben. Und ich für mich füge noch hinzu, ich bin der, der ich sein werde. Finde ich auch für mich wichtig als Aspekt. Wir kennen ja einige Worte, mit denen wir Gott anreden. Gott, der Herr, Adonai oder Gott, der ist groß, der weiß alles, der kann alles. Es gibt so viele Gottesnamen und Namen sind ja auch, sagen ja auch was über den Charakter aus. Namen, die man vergibt. Zum Beispiel finde ich den, wer kennt den Namen Mercedes, was der bedeutet? Kennt jemand? Mercedes, das ist Spanisch und heißt der gute Stern. Und was ist denn der bei Autos der gute Stern? Mercedes, Daimler-Benz. Also, ich hoffe, dieser Name ist Programm bei Mercedes. Mir wurde jetzt gesagt, wenn mein Auto kaputt ist, kauf dir lieber ein deutsches Auto. Bei anderen Autos braucht man die doppelte Reparaturzeit. Also sollte man sparen und ein deutsches Auto kaufen. Naja, gut, wurde mir gesagt. Diese Beziehungen können zusammengezogen werden, also die Namen diese oder Bezeichnungen können zusammengezogen werden zu Jahwe. Mit diesem Namen wird Gott im Alten Testament knapp 7000 Mal bezeichnet. Jahwe, der, der ist, der er ist. Jahwe, der sich Mose und durch ihn allen Hebräern vorgestellt hat mit den Worten, ich bin, der ich bin. Im 6. Jahrhundert vor Christus, als vom blühenden Staat Israel praktisch nur ein Trümmerfeld übrig geblieben war und die Juden als Vertriebene im Ausland saßen, bekamen sie eine Scheu, den Gottesnamen auszusprechen. Sie fürchteten, sie könnten ihn gedankenlos und somit missbräuchlich sagen. Deshalb ersetzten sie beim Vorlesen der Bibel den Namen Jahwe durch das Wort Herr, auf Hebräisch Adonai. Die ältesten Übersetzungen des Alten Testament, die griechische Übersetzung der Septuaginta, orientiert sich daran und gibt Jahwe mit Kyrios wieder, mit Herr, auf Griechisch also. Als dann viel später jüdische Gelehrte die hebräische Schrift verfeinerten und mit kleinen Zeichen über und unter den alten Buchstaben Lesehilfen gaben, wurde das Wort Jahwe so verändert, dass die Lesehilfen auf Adonai hindeuteten, auf Herr. Schließlich hat auch Martin Luther dies bei der deutschen Übersetzung des Alten Testaments berücksichtigt, wo er im Hebräischen den Gottesnamen Jahwe fand, hat er das deutsche Wort Herr eingesetzt. Er hat es allerdings mit vier Großbuchstaben getan, damit gezeigt, hier steht in der Ursprache Jahwe, der Name Gottes. So finden wir den Gottesnamen bis heute in unserer Lutherbibel wiedergegeben. Im Mittelalter ging die Kenntnis der hebräischen Sprache dann zurück und es kam zu einem Irrtum. Man las den Gottesnamen Jahwe zusammen mit den Lesehilfen für das Wort Adonai, dabei kam Jehova heraus. Jehova ist also eigentlich gar kein richtiges Wort, sondern eine irrtümliche Aussprache des hebräischen Gottesnamens Jahwe. Übrigens kommt der Name Jahwe in versteckter Form doch noch in unseren Bibeln hervor, nämlich im Wort Halleluja. Es bedeutet lobt Jah, beziehungsweise lobt Jahwe. Oder wie Luther übersetzte, lobet den Herrn. Doch nun Schluss mit der Sprachgeschichte. Wir wollen ja auch noch bedenken, was Gottes Name zu bedeuten hat. Gott hat sich gewiss nicht zufällig so genannt, ich werde sein, der ich sein werde. Dieser Name ist vielmehr eine Regierungserklärung. So bin ich, so sollt ihr mich kennenlernen. Was bedeutet das aber nun? Ich werde sein, der ich sein werde. Wenn wir andere Aussagen der Bibel über Gott hinzuziehen, dann können wir 4 Eigenschaften Gottes daran ablesen. Erstens, er ist ein unvergleichlicher Gott. Zweitens, er ist ein unfassbarer Gott. Drittens, er ist ein herrschender Gott. Viertens, er ist ein treuer Gott. Lasst mich das näher ausführen. Erstens, Gott ist ein unvergleichlicher Gott. Er hat gesagt, ich bin, der ich bin. Er ist folglich kein Abklatsch irgendwelcher Götzen. Er hat mit ihnen nichts gemein. In der Tat ist Gott ganz anders als die Götter anderer Religionen, wenn es auch dem äußeren Anschein nach gewisse Ähnlichkeiten zwischen dem Glauben an Gott, den Herrn, und den Religionen gibt. Nehmen wir zum Beispiel den Islam. Da müssen wir feststellen, Allah ist nicht ein anderer Name für Jahwe, sondern Allah ist ein Götze, eine von Menschen geschaffene Gottesvorstellung, die mit dem Gott der Bibel nicht identisch ist. Der Islam lehrt nämlich 5 sogenannte Pfeiler, die ein Mensch beachten muss, um selig zu werden. Erstens, er muss bekennen, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Zweitens, er muss 5-mal täglich in genau vorgeschriebener Weise beten. Am auffälligsten ist dabei das tiefe Verneigen mit der Stirn den Boden berührt, bis die Stirn den Boden berührt. Drittens muss er Almosen geben, und zwar mindestens 2,5% jährlich von allem Einkommen und Erspartem. Viertens, er muss im Fastenmonat Ramadan 30 Tage lang zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf Essen und Trinken verzichten. Und fünftens muss er einmal im Leben nach Mekka pilgern, sofern es seine gesundheitlichen und finanziellen Verhältnisse erlauben. Allah wird mit diesen 5 Forderungen zum übermächtigen Geschäftspartner der Menschen. Er verspricht, wenn du das alles erfüllst, dann wartet der Himmel auf dich. Alle anderen Religionen sind Variationen desselben Themas. Die einen führen wilde Tänze auf, damit ihr Gott es regnen lässt. Die anderen opfern Menschen, damit die Ernte gut wird. Die Dritten suchen ihr Heil in der Meditation, um bei der Wiedergeburt eine höhere Stufe zu erreichen. Ganz anders Jahwe, ganz unvergleichlich. Er möchte nicht Geschäftspartner sein, sondern er möchte schenken. Ja, er verschenkt Freikarten für den Himmel. Wir brauchen uns von ihm nur beschenken lassen. Mit einer Freikarte, die den Aufdruck trägt, Jesus hat für dich bezahlt. Das ist der rechte Glaube, nicht mehr und nicht weniger. Das schlichte kindliche Vertrauen, das spricht, wie schön mein Gott, beschenkt mich. Bei ihm bin ich für immer geborgen. Ja, Gott handelt unvergleichlich. Es gibt keine Parallele in der Religionsgeschichte. Zweitens, Gott ist ein unfassbarer Gott. Er hat gesagt, ich bin, der ich bin. Er kann von Menschen nicht ergründet werden. Er lässt sich auf keine Formel bringen. Bei einer Bibelarbeit über die Darstellung Jesu im Tempel kamen viele Fragen auf. Warum musste eine jüdische Frau 40 Tage nach der Geburt eines Sohnes im Tempel Tauben opfern? Warum erhob Gott einen Anspruch auf alles Erstgeborene? Warum hat Gott im Alten Testament so viele schwer verständliche Rituale vorgeschrieben? Warum gab es erst eine Geschichte Gottes mit dem alten Bundesvolk Israel? Verständliche Fragen, die aufkommen, die Antworten aber nicht so ganz befriedigend waren. Mit vielen weiteren Fragen über Gott geht es uns ebenso. Warum lässt Gott Leid zu? Warum lässt er uns Menschen die Freiheit zu sündigen? Warum zwingt er nicht alle zum seligmachenden Glauben? Ich weiß die Antworten nicht. Es ist ein Irrtum zu meinen, dass es auf alle eine Antwort, alles eine Antwort gibt. Selbst der klügste Theologieprofessor kann dem menschlichen Verstand keine klaren und befriedigenden Antworten auf diese Fragen geben. Gott ist in seinem Tun unfassbar und unverfügbar. Wir können ihm nicht in die Akten schauen, wo der letzte Sinn seiner wundersamen und verschlungenen Wege verzeichnet ist. Und wir sollten es auch gar nicht wollen. Wir sollten lieber lernen, Gottes mit vorläufiger Antwort zufrieden zu sein, die in seinem Namen steckt. Ich bin, der ich bin. So ist Gott eben, wie wir ihn in der Bibel und in unserem Leben erfahren. Wir sollten nicht so viel warum fragen, sondern eher wozu. Wozu hat Gott dies und jenes geboten und geordnet? Wozu Altes Testament? Wozu Leid? Was will Gott uns damit zeigen? Wozu Fragen sind viel fruchtbarer als warum Fragen. Nehmen wir als Beispiel die wichtigste Tat Gottes, Jesu Tod und Auferstehung. Wenn wir fragen, warum hat Gott gerade diesen Weg gewählt? Warum hat er seinen eigenen Sohn so schwer gemacht und warum soll gerade das uns helfen? Dann werden wir keine befriedigende Antwort finden. Menschlich gesehen ist das eine Torheit, wie die Bibel sagt. Wenn wir es aber einfach als Gottes Weg annehmen und fragen, wozu, dann ist Gottes Antwort leuchtend klar. Zur Vergebung der Sünden, zur Wiederherstellung der zerbrochenen Gemeinschaft mit Gott und zum ewigen Leben. Drittens, Gott ist ein herrschender Gott. Er hat gesagt, ich bin, der ich bin. Er lässt sich von Menschen nicht vorschreiben, wie er zu sein hat. Das hört sich für selbstbewusste Ohren zunächst negativ an. Man hört heutzutage von Herrschaftsstrukturen ja überwiegend im negativen Zusammenhang. Es ist aber eigentlich etwas, was uns das Vertrauen stärken und froh machen kann. Unser Gott hat alles in seiner Hand. Er herrscht über Himmel und Erde. Es gibt nichts und niemanden, vor dem er sich beugen müsste. Es kann und wird ihm nichts misslingen. Ja, wir dürfen volles Vertrauen in seine Macht setzen, denn er hat ja immer wieder versprochen, dass er mit seiner Macht all denen helfen will, die ihm vertrauen. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Mit diesem Ruf stellen wir uns vertrauensvoll unter seine Herrschaft und wissen, dass uns gar nichts Besseres passieren kann, als seine Knechte, seine Diener, seine Untertanen zu sein. Und viertens, Gott ist ein treuer Gott. Er hat gesagt, ich werde sein und bleiben, der ich war und bin. Er steht zu seinen Verheißungen. Er ist kein launischer Gott. Später sprach er zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Auch da hat er seine Treue gelobt. Wem er einmal die Gnade zugesagt hat, so wie Mose, dem bleibt er weiterhin und in alle Ewigkeit gnädig. Nun ist zwar in Gottes Namen ich bin, der ich bin, nicht ausdrücklich von seiner Gnade die Rede, aber Jesus hat keinen Zweifel daran gelassen, dass sein Name so zu verstehen ist. Er hat das Ich Bin seines Vaters aufgegriffen und in göttlicher Vollmacht so gedeutet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, so will Gott sein und bleiben für alle, die ihm vertrauen. Was für ein großartiger Gott, ein unvergleichlicher Gott, ein unfassbarer Gott, ein herrschender Gott, ein treuer Gott, der herabgekommen ist, außerhalb von Raum und Zeit. Jesus, der vor der Zeit schon da war, der herabgekommen ist, um uns von unseren Sünden zu befreien. Amen.